Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit der Aktivistin und Empowerment-Trainerin Wilma Niari. Als schwarze Frau ist sie direkt von Rassismus betroffen. Seit vielen Jahren kämpft sie für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Ein Grund für ihr Engagement liegt in ihrer eigenen Lebensgeschichte. Sie wuchs in verschiedenen Heimen auf, wo sie von klein an Gewalterfahrungen machen musste, Rassismus und Diskriminierung erlebte. Obwohl Wilma Niari es von Anfang an nicht leicht hatte in ihrem Leben, engagiert sie sich politisch und gesellschaftlich. Zunächst in Hessen, wo sie geboren wurde und lange Jahre lebte. Dort gehörte sie zum Kreis derer, die Mitte der 1980er Jahre die Initiative Schwarzer Deutscher, ISD, gründeten. Und jetzt engagiert sie sich in Wilhelmshaven, wo sie seit 6 Jahren lebt. Vor 1,5 Jahren rief sie dort den runden Tisch Kolonialisierung, Dekolonialisierung ins Leben. Gegründet als preußischer Kriegshafen, von dem aus die kaiserlichen Truppen nach Afrika und China eingeschifft wurden, ist die Stadtgeschichte von Wilhelmshaven eng mit den deutschen Kolonialkriegen verknüpft. Wir sprechen über Wilmas bewegte Biografie, ungleiche Machtstrukturen in unserer Gesellschaft und was diese mit dem Kolonialismus zu tun haben. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter, mit Wilma Niari. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, dass ich eingeladen wurde und die Chance erhalte, ein bisschen über meine Arbeit zu erzählen.
Bevor wir einsteigen ins Gespräch, machen wir erstmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel.
Okay.
Was ist dein Lieblingsgericht?
Tatsächlich Grünkohl mit Pinkel.
Tatsächlich?
Tatsächlich. Habe ich erst vor 2 Tagen gegessen. Ich finde es mega.
Du bist die Erste, die das sagt.
Ja, doch. Mag ich total.
Ja.
So ich hatte mit Mettender drin. Total lecker.
Ich hätte jetzt Lapsgaus erwartet. Ich habe nämlich recherchiert und Wilhelmshaven hat es ja tatsächlich ins Guinness-Buch der Rekorde mit dem größten Lapsgaus-Essen.
Ja, genau, tatsächlich. Aber ist nicht meins.
Okay.
Grünkohl.
Sehr gut.
Ist ja auch sehr gesund, ne?
Also, hast du das entdeckt, als du bist ja vor einigen Jahren von Frankfurt oder aus der Frankfurter Gegend nach Wilhelmshaven gezogen? Also kanntest du es schon vorher oder hast du
kannte ich vorher schon und ich habe es auch tatsächlich schon in Frankfurt gekocht, weil ich es einfach toll finde. Also ich mag Grünkohl sehr gerne. Ist für den Winter eigentlich das richtig, ich weiß gar nicht, ist es ein Gemüse?
Ja.
Gilt als Gemüse, ja. Ist toll, ist eine gute Alternative zu Sauerkraut mit Rippchen. Und ich mag es einfach. Es ist mega gesund und schmeckt mir immer.
Was ist dein Lieblingswort?
Oh wei. Slow.
Slow.
Slow, langsam. Langsam.
Warum?
Ja. Weil ich einfach so, je älter man wird, so das Gefühl habe, dass wir uns selber beim Laufen überholen und gar nicht mehr Zeit uns nehmen, über Dinge nachzudenken und so ein bisschen zu entschleunigen. Und in Großstädten spürt man das extrem. Also das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich von Frankfurt weggezogen bin. Nach Wilhelmshaven, ja.
Was ist für dich das aktuelle Unwort?
Oh. Das, also es gibt mehrere für mich, aber ich glaube, das Unwort schlechthin ist für mich Partizipation tatsächlich.
Also Partizipation, Teilhabe. Teilhabe, kann man auch sagen. Ja. Warum?
Weil auch da immer jemand bestimmt, ab wann du teilhaben darfst. Und jetzt aus einer machtkritischen Perspektive, und ich schaue gerne machtkritisch, ist Teilhabe nicht für mich das adäquate Wort für Gleichwertigkeit. Also wenn ich gleich auf mit jemand auf Augenhöhe mich bewege, dann brauche ich nicht jemand, der sagt, du darfst jetzt partizipieren. Also das ist irgendwie schräg für mich. Also zumindest im politischen Diskurs.
Also das heißt, okay, im politischen Diskurs wäre Partizipation auf Augenhöhe ja eigentlich wünschenswert, aber du kritisierst, dass es eben nicht auf Augenhöhe passiert, sondern einer aus einer Machtposition sagt, okay, du darfst jetzt hier mitmachen.
Ja, ich glaube, wir steigen ja da schon voll ein. Ja. Ne? Sagen wir mal so, wenn jemand zu dir sagt, ich würde gerne, dass du dran teilhast, dann ist das oft aus der Perspektive von der Mehrheitsgesellschaft. Jetzt lebe ich aber hier in Deutschland, in der weißen Mehrheitsgesellschaft, Dominanzgesellschaft. Mhm. Und die Strukturen, die aufgebaut sind, egal wohin ich gucke, sind alle weiß orientiert und aus dieser Perspektive heraus auch entstanden. Mhm. Und aus dieser Perspektive heraus hat man dann halt irgendwann gesagt, okay, wir hier, ihr da und folgedessen, wir finden es gut, wenn du integriert bist. Und ja, da gehören halt einfach auch gleichwertige Positionen dazu. Und wenn das nicht da ist, dann kann man die Menschen auch nicht erreichen, glaube ich.
Mhm. Okay, lass uns zunächst über deine Biografie sprechen.
Gerne.
Die war ja von Anfang an durchaus bewegt, nach dem, was du mir schon erzählt hast und was ich so gelesen habe. Du bist das Kind einer ungarischen Romnia und eines schwarzen GI, ist das richtig?
Ja.
Du bist in Friedberg bei Frankfurt geboren.
Nee, ich bin tatsächlich ein Frankfurter Mädel. Also okay, ein richtig Frankfurter echtes Frankfurter Mädel.
Ja.
Ich bin in der Uniklinik damals geboren.
Okay.
Also laut Geburtsurkunde tatsächlich in der Uniklinik Frankfurt am Main.
Okay. Du bist aber nicht bei deinen Eltern groß geworden, sondern in einem Heim. Wie ist es dazu gekommen?
Also ich sag mal, ich bin ja Jahrgang 62 und ich glaube so 50 bis fast 65, Ende 60er, war es üblich, dass Frauen, die sich mit schwarzen Männern eingelassen haben, dass man ihnen so eine Erziehungskompetenz abgesprochen hat. Und letztendlich viele Kinder, die von sogenannten GIs, ich setze das jetzt unter Anführungsstrichelchen, weil ich finde das Wort ein bisschen schräg, diese Kinder hat man oft versucht zu separieren und auch die Mütter zu separieren. Und man hat oft den Müttern eine Erziehungsfähigkeit abgesprochen oder hat sie als minder bemittelt bewertet und hat tatsächlich auch Zwangsadoptionen durchgeführt. Ist bei mir auch in der Familie tatsächlich passiert mit meinem letztgeborenen Bruder.
Wie alt warst du, als du ins Heim gekommen bist?
Null.
Also gleich, du wurdest mehr oder weniger deine Mutter dann gleich weggenommen.
Ja, nein, so kann man es auch nicht sagen. Also es gab, das gibt's auch heute noch witzigerweise, es gibt so Mütter- und Mutter- und Kindheime. Und in Frankfurt war es damals die Schalzwaldstraße. Und das heißt, meine Mutter hat mit mir dort zusammenleben können. Sie hat dort ein Zimmer bewohnt mit mir. Und wenn sie arbeiten war, dann hat tagsüber eine Krankenschwester geschaut oder eine Erzieherin geschaut. Aber auch da ist Gewalt vorgekommen. Ja, also mir ist als kleines Baby das Ohr abgeschlagen worden, das linke. Und meine Mutter hat das gesehen und hat dann interveniert. Und ich bin dann quasi in die Uniklinik wieder gekommen. Und der Professor, der mich damals operiert hat, der war vollkommen entsetzt und hat dann auch eine Anzeige gegen die Betreuerin da gemacht vor Ort. Und das sind Sachen, früher war ja, sage ich mal, körperliche Züchtigung kein Verbrechen. Ne? Das war Normalität.
Ja, ja.
Also ich bin auch mit Schlägen groß geworden und auch mit Züchtigung. Und wenn ich nachts nicht schlafen konnte, wurde ich unter die kalte Dusche gestellt. Das war Standard.
Ja.
Ne? Aber das macht auch dann im Erwachsenenalter viel mit einem. Ich habe das ganz gut aufarbeiten können, so für mich. Aber es dauert halt, bis man hinter gewissen Dingen schauen kann, auch die mit einem selber passiert ist oder passiert sind, und bis man die in Bezug setzen kann auch. Ne? Und ich kann nur jedem empfehlen, sich mit der eigenen Biografie auseinanderzusetzen. Das schafft Resilienzen, das schafft viele Erkenntnisse und auch ein Fortkommen in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, so. Wie ist es dann weitergegangen? Also war für dich das Aufwachsen in einem Heim komplett von Gewalt geprägt? Ich sehe dich jetzt hier vor mir als eine gestandene Frau mit einer tollen Ausstrahlung, sehr viel, sehr Danke. Positiven Ausstrahlung.
Danke.
Man hat dich nicht brechen können. Also
nein,
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja. Es gibt ja so einen schönen Spruch, das ist auch einer meiner Lieblingszitate. Manchmal muss ich was biegen, damit es nicht bricht. Das finde ich einfach so, wow. Ne? Mhm. Das ist so ein Spruch, der geht mir ans Herz. Wie soll ich sagen? Es gab schon Momente, wo ich sehr mit meinem Leben gehadert habe und wo ich dann halt für mich aber immer wusste, was für mich richtig ist. Also diesen Instinkt hatte ich und habe dann mir einen Hund zugelegt, einen Bodenco Ibizengo, das war in Frankfurt noch. Und
Was war das für ein Hund?
Bodenco Ibizengo, so nennt man das, fast ausschließlich weiß. Hatte vorne an der Nase noch so eine bräunliche Plässe, aber ansonsten, der hieß Rufus, der hat nämlich nie gehört. Der musste immer rufen. Und deswegen Ruf und Fuß, das hat nie geklappt. Und ja, mit dem habe ich quasi so eine Art Therapie durchlaufen nach Jahren irgendwie. Und das hat mich auch sehr gestärkt, weil das war einfach so ganz gesund. Und also ich glaube, man arbeitet, wenn man offen ist für alles und sich selbst kritisch betrachtet, dann arbeitet man eigentlich immer an sich, würde ich so für mich sagen wollen. Mit Hund, ohne Hund. Also das ist irgendwie doch.
Ja. Und jetzt, wenn wir doch nochmal zurückgehen zu deiner Kindheit und Jugend, hast du vielleicht ja auch außerhalb von dem Heim oder den Heimen, in denen du groß geworden bist, Begegnungen gehabt mit Menschen, die dich gestärkt haben? Mhm.
Auf jeden Fall. Also es gab auch im Kinderheim eine Erzieherin, mit der ich ganz tight war und die ich abgöttisch geliebt habe. Also so ist es nicht. Und für mich fand ich die Zeit jetzt auch im Kinderheim, weil vieles ist ja nicht bewusst oder vieles hat man nicht mehr in Erinnerung bewusst, fand ich die in dem Sinne auch gar nicht mal so schlecht, weil ich habe ganz viel gelernt. Das war wirklich viel Lernen, auch in großen Gesellschaften zurechtzukommen. Wir waren lauter Mädchen. Ich bin irgendwann nach St. Gottfried, nach Ilbenstadt gekommen. Das ist in der Nähe von Friedberg, vielleicht daher durch die Biografie. Und da habe ich im Internat 4 Jahre gelebt und bei Nonnen und habe im Prinzip da ganz viel gelernt, auch über Katholizismus und Religiosität und Alltag, das mit einleben, einfließen lassen und. Also das hat mich schon geprägt. Man wurde da zu einem richtig ordentlichen Mädchen erzogen mit Stricken, Häkeln, Kochen, allem drum dran. Ich habe aber auch eine musische Ausbildung dort genossen. Ich durfte Trompete machen, ich durfte Schlagzeug spielen, ich durfte so mich ausprobieren. Und das fand ich überhaupt nicht schlecht. Und das war bei den Nonnen. Man staunt und denkt eigentlich gar nicht, dass das möglich ist. Aber es war möglich, tatsächlich. Es war möglich und das war auch was mir gut getan hat.
Wir haben jetzt all diese Erfahrungen, die du gemacht hast, als schwarzes Mädchen, schwarze Frau dann später, dein Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft geprägt.
Also es fing schon im Kinderheim an, auch während der Schulzeit, dass ich oft erleben musste, dass wenn irgendwas gefehlt hat in der Schule, oft gefragt worden bin, hier, das warst du, ne? Ihr habt das geklaut, ne? Aus dem Kinderheim. Und früher gab es tatsächlich noch so diese Züchtigung, dass man in der Ecke stehen musste in der Schule. Und ich weiß nicht, wie oft ich in der Schule in der Ecke stand. Ich kann es gar nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Es war verdammt viel und verdammt oft. Und jedes Mal, wenn irgendwas abhanden gekommen ist oder irgendwas nicht gut oder rund lief, dann waren wir es. Ich kann mich daran erinnern, dass ich oft von fremden Leuten betatscht worden bin, meine Haare betatscht worden sind, oft angesprochen worden bin, wo ich denn herkomme. Und hab, als kleines Mädchen habe ich die Frage nicht verstanden. Ich habe sie einfach nicht verstanden.
Ja.
Mhm. Ich dachte, wie, was, wo soll ich denn herkommen?
So. Ja, ja. Mhm.
So, ich war halt da. Mhm. Ich war halt einfach da.
Ja. Und wenn du sagst, wir wurden oft sozusagen beschuldigt, dann wahrscheinlich noch andere Kinder, die wie du aus dem Heim kamen.
Richtig,
also kann
genau.
Ich mir vorstellen.
Genau.
Ja.
Mhm. Ja, genau.
Weil als Heimkind war man ja auch schon abgestempelt.
Ja, da war, ja. Genau. Mhm. Man war markiert quasi als Heimkind. Ja,
ja.
Mhm. Genau. Mhm. Und also mit dem Heim verbindet man ja auch ganz viele, auch jetzt noch immer noch so ganz viele negative Aspekte auch, ne? Das sind Menschen, die es nicht schaffen, die irgendwie scheitern, die viele Brüche im Lebenslauf haben, Lebensbiografie und. Nein, aber es gibt auch Biografien, die zwar Brüche haben, aber trotzdem richtig klasse geradeaus laufen. Mhm. Also, um es mal so zu sagen.
Hast du dich nach Familie gesehnt mal?
Jein. Also ich glaube, wenn man es nicht so richtig kennt, weiß man auch nicht, was es ist. Mhm. So, ne? Und dann kann man es auch so in der Form nicht vermissen. Also was ich vermisst habe, war Fürsorge. Also wirklich tatsächlich haptische Umarmungen, ne, so dieses tatsächlich dieses Touchen, dieses Fühlen, dieses ne, gedrückt werden und was halt auch immer negativ ist, und das sind dann Sachen, die wirken dann auch bis ins Erwachsenenalter rein, wenn man nie lernt, mit Geld umzugehen, wenn man nie gewisse Dinge lernt, dann ist das ganz schwer, sich das im Alter anzueignen. Ne? Mhm. Also das sind auch Sachen, die mich heute immer noch mal so ein bisschen ne, so.
Das Leben ist eine Baustelle. Also, ja. Und wie, also sich dessen bewusst zu werden, du hast auch gesagt, du hast dich sehr bewusst auch damit auseinandergesetzt, mit deiner Kindheit, mit den Gewalterfahrungen, die du gemacht hast. Wann hat es bei dir eingesetzt? Also so ein Bewusstsein?
Also das Bewusstsein hat eingesetzt, als ich aus St. Gottfried rausflog. Also ich bin tatsächlich aus dem Kinderheim rausgeflogen in den Ende der 70er, nee, Anfang der 70er war es. Ich glaube 70, 72 war es.
Da warst du ja noch lange nicht volljährig.
Da war ich noch lange nicht volljährig. Nein, da bin ich rausgeflogen, weil mein Kleiderschrank gebrannt hat. Und ich konnte mir das überhaupt nicht erklären, weil ich bin ein totaler Kleider-Nerd. Das muss ich tatsächlich so sagen, weil ich musste früher als Kind immer die Kleider der anderen auftragen. Und ich habe dann, also als ich dann in St. Gottfried war, habe ich gelernt, mit einer Nähmaschine zu nähen und habe mir dann angefangen, so meine ersten Kleider zu nähen. Und dann brannten die auch noch ab. Und das war für mich ein totaler Schock. Und dann habe ich so das erste Mal auch so richtig böse, konkurrierende Situationen erlebt. Also unter Mädchen, also die wirklich richtig fies waren. Und eine hat mich tatsächlich dann denunziert und daraufhin bin ich rausgeflogen.
Also denunziert im Sinne von, sie hat gesagt, du warst, obwohl du das nicht getan hast.
Ja. Genau. Mhm. Und ich war fassungslos, ich war auch noch ein bisschen zynisch und konnte das so gar nicht. Doch, die spinnen doch, ne? So.
Wie ging das dann weiter?
Ja, ich bin rausgeflogen. Also ich bin dann tatsächlich wieder zurück nach Frankfurt gebracht worden. Und dann kam ich tatsächlich in so eine Mädchenbleibe rein, wo so gefallene Mädchen waren, also tatsächlich Mädchen, die schon früh mit Drogen Kontakt hatten, mit Alkohol Kontakt hatten, die auf den Strich gegangen sind, die in den elterlichen vier Wänden Gewalterlebnisse hatten und. Also das war eine Welt, die war mir total fremd.
Und du warst selbst dann auch erst 12, 13, wie gesagt hast, noch ein Kind eigentlich.
Und dann gab es ein paar Erzieher, also ich bin dann immer zu Hause geblieben, ich bin gar nicht weg. Mhm. Also ich bin dann dort geblieben und dann haben die mich immer mitgenommen. Mhm. Und haben gesagt, komm, wir nehmen dich mal mit am Wochenende oder bist jetzt mal bei uns in der Familie und so. Und das habe ich auch schon erlebt, also so. Und das hat
mich die dann, Erzieherinnen und Erzieher haben dich mitgenommen.
Haben damit ich nicht immer so alleine bin, ne? Weil ich wirklich sehr isoliert war. Aber ich kam mit dem Alleinsein sehr gut zurecht. Also das war jetzt nicht, dass ich jetzt das als schlimm empfunden habe. Es war für mich eher befremdend, junge Mädchen zu sehen, die voller Drogen waren, die nicht mehr gerade ausgucken konnten. Also das hat mich eher schockiert, würde ich sagen. So. Ja, aber das war eine gute Zeit, weil ich da ganz viel gelernt habe. Ich habe hab gelernt, was Pizza ist. Ich habe einen Griechen kennengelernt. Ich habe so ganz viel kennengelernt, weil als ich in diesem Kloster da war man so isoliert und man hatte so das Gefühl, die Welt hört da auf. Und plötzlich kommst du nach Frankfurt wieder rein und du erlebst so ganz viel an Sachen, an Dingen, die du nie vorher kennengelernt hast. Und das hat mich, glaube ich, dann auch richtig wild werden lassen, so zu sagen. Also so ne, abends weg und die Freiheit genießen und die Batschkappe und die Konzerte und was ist alles.
Die Batschkappe, so Jazzclub.
Ja, genau, Jazzkeller und also die Sachen. Und da habe ich mich halt sehr viel bewegt dann auch in diesen Dingen.
Ja. Was für ein Kontrast auch. Also von den katholischen Nonnen vor den Toren Frankfurts, dann mitten ins Leben.
Das war so ein richtiges Anknipsen, kann man so sagen.
Ja. du bist dann, du hast dann lange Jahre in Frankfurt gelebt. Irgendwann war ja dann das Jugendamt nicht mehr für dich zuständig. Wie ist es dann danach?
Ja, genau. Also ich bin ja dann in ein betreutes Wohnen reingekommen. Das ist halt diese vollstationäre Einrichtung. Da war es dann halt so, dass ich dann halt auch angefangen habe, mich für politische Dinge zu interessieren. Es gab den Paragraph 218. Es gab so ganz viel in Frankfurt. Die Lilla Latzhosen kam auf. Emanzipation war ein ganz großes Schlagwort. Ich war dann echt tatsächlich auch im kommunistischen Jugendbund und habe mich dann einfach auch für Politik interessiert. Und Häuserbesetzung, all diese Sachen sind da passiert. Aus dieser Intention heraus habe ich dann versucht, irgendwo meinen Weg zu finden und bin dann aber auch wieder in der Kunst gelandet dann plötzlich. Ich habe dann sehr lange Theater gemacht, habe sehr lange auch da mich bewegt im Bereich Theater, Film, Fernsehen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, das ist es auch nicht, weil dann wurde ich schwanger mit 24. Dann war erstmal der Fokus als alleinerziehende Mutter erstmal auf die Erziehung des Kindes. Und da habe ich auch wirklich nochmal so ganz heftig mitbekommen, wie diskriminierend vor allen Dingen auch die Gesellschaft gegenüber alleinerziehenden Eltern ist. Ne? Das war also, das war richtig krass. Und ich habe dann auch versucht, meiner Tochter so eine Heimat auch zu geben. Und dann wurden ja in den 80er Jahren in Rhein-Main, und ich war eines der Gründungsmitglieder, wurde ja die ISD gegründet. Die Initiative Schwarzer Deutscher. Und ich war mit bei den ersten Treffen und habe auch meine Tochter immer mitgenommen, so die ersten Jahre zu den Treffen, die ersten 2-3 Jahre. Aber irgendwann habe ich den Mut verloren. Ich war dann irgendwann auch sehr erschöpft. Ich habe eine Ausbildung gemacht als staatlich anerkannte Fachwirtin für Sozialdienste, habe dann auch tatsächlich im sozialen Bereich angefangen zu arbeiten. Weg also zum Film, hin zu einem einträglichen Brot, weil das war mir wichtig. Also tatsächlich, ich habe dann wirklich auch Sicherheit gebraucht. Und habe dann die Ausbildung absolviert, habe meine Fotografien gemacht, habe meine Musik gemacht und habe versucht, einfach ein bürgerliches Leben zu leben oder ein einigermaßen bürgerliches Leben. Aber das war eigentlich nie möglich. Und ich habe oft so das Gefühl gehabt, dass viele schwarze Menschen, die auch hier aufgewachsen sind, dass die nicht gehört wurden und von daher immer so ein Bedürfnis haben, gesehen und gehört zu werden. Und man findet sie ja auch, sie sind ja oft verortet, weil man ihnen das auch stereotypmäßig eintrichtert, ab klein auf, ihr habt Musik im Blut, ihr könnt das gut. Ne? So diese Dinge passieren ja auch, und tatsächlich irgendwann fängst du an, das auch zu glauben, dass dem so ist. Ne? Dann guckst du gar nicht nach anderen Bereichen und orientierst dich gar nicht, was weiß ich, Naturwissenschaften oder sonst noch was. Ne? Das sind dann so Bereiche, die anderen vorbehalten sind. Rechtsanwalt, Ärzte, Mama, Musik, das ist
okay. Ne? Ja. Du hast gesagt, du bist auch jetzt so im künstlerischen Bereich tätig als Fotografin. Hat das auch was damit zu tun, dass du nicht das Gefühl hattest, dass dir andere Türen auch offen stehen?
Nein, ich will Ergebnisse. Also für mich ist es so, dass ich wirklich tatsächlich Ergebnisse will. Und Fotografien jetzt mit den digitalisierten Prozessen, kann man das ganz schnell. Ich habe zwar wirklich gelernt, wie man richtig Fotos entwickelt und also richtig so mit den Bildern und so. Und mittlerweile finde ich das total spannend. Und meine Tochter hat immer so gesagt, Mutti, was willst du denn mit dem Handy? Das schaffst du doch nicht. Nimm doch sowas Einfaches und so. Und ich habe da, glaube ich, 2008 angefangen mit, 2003 sogar, dass ich halt während der Spaziergänge mit meinem Hund angefangen habe zu fotografieren. Dinge, die ich gesehen habe, die ich schön fand, die mich berührt haben, zu fotografieren. Und dann habe ich mir irgendwie das angeeignet, das wirklich so nah ran zu zoomen und so Mikro- und Makroaufnahmen zu machen. Und fand es dann unheimlich spannend, die wirklich tatsächlich zu vergrößern. So 1,75 Meter sind die meisten jetzt. Und damit mache ich meine Ausstellung.
Das heißt, du bist eine frühe frühe Handy-Fotografin.
Ja, kann man tatsächlich so sagen. Ich glaube, ich war mit einer der ersten oder eine der ersten, die tatsächlich diese Form der Ausstellung und auch diese Form der Bilder gemacht hat. Mhm. Ja, würde ich doch schon sagen. Ja. Mhm. Ich hatte dann mehrere Ausstellungen in Frankfurt, unter anderem halt auch im Naturmuseum Senckenberg, was so mein größtes Highlight war, bevor ich, nee, da war ich dann auch schon in Niedersachsen.
Ah ja.
Okay. Da war ich schon nach Niedersachsen, dann habe ich endlich die Ausstellung da machen können.
Okay.
Das war total toll.
Ja. Und du bist dann, hast du gerade erwähnt, aus Frankfurt dann nach vielen Jahren weg nach Niedersachsen, nach Wilhelmshaven gezogen, Wilma in Wilhelmshaven.
Ja, mein Enkel sagt immer, Omas Wilhelmshaven.
Das ist schön. Du hast dort den runden Tisch zur Dekolonialisierung von Wilhelmshaven gegründet. Mhm. Du hast dein politisches Engagement mitgenommen sozusagen aus Frankfurt nach Wilhelmshaven. Ja, wie bist du aber jetzt konkret auf dieses Thema Dekolonialisierung gestoßen?
Also man überlegt ja einfach, was ist eigentlich Rassismus oder was ist Diskriminierung? So, und dann setzt man sich mit verschiedenen Formen des der Diskriminierung auseinander, wie Mobbing zum Beispiel. Ich habe also ein Projekt auch begleitet, noch damals in Frankfurt, wo es um Mobbing ging, Fortbildung, Zertifikat gemacht. Und dann habe ich mir immer so die Strukturen angeguckt und musste feststellen, dass alle Formen der Diskriminierung letztendlich immer viel mit Macht zu tun haben. Mhm. Und diese Macht zu teilen, fällt nicht jedem leicht. Auch innerhalb einer Parteistruktur. Mhm. Und dann guckt man natürlich, wo kommt denn das eigentlich her? Mhm. Wo kommt denn so, warum ist das so in der DNA gemeißelt der Menschen, ne? So machtvoll zu sein? Und dann findet man ganz schnell Parallelen im Kolonialismus. Mhm. Und da findet man eigentlich auch, wenn man sogar noch weiter guckt, die Eroberungsgeschichte, die Versklavung von Menschen. Das sind alles Sachen, die letztendlich diese DNA festgeschrieben haben, die heute noch wirkmächtig ist und die auch in den politischen Ebenen wirkmächtig ist. Und da ist es halt für mich wichtig, diesen Blick, also quasi diese Sichtachse zu öffnen und zu sagen, schaut mal, das war vor 500 Jahren nicht anders als heute. Mhm. Ne, heute nennen wir es Postkolonialismus, damals haben wir es Kolonialismus genannt. Mhm. Und wenn man diese Achse öffnet, ne, dann muss man das natürlich mit viel geschichtlichen Fundament tun. Das heißt, es braucht wissenschaftliche Studien, Untersuchungen und Förderung vor allen Dingen. Aber das muss halt auch tatsächlich gemacht werden. Und ich musste halt immer wieder feststellen, dass auch die ISD nie gefördert worden ist vom Bund.
Die Initiative Schweizer Deutsche,
obwohl es sehr klar ist, dass die Menschen hier geboren sind. Mhm. Aber sie hatten keinen Anspruch per se auf Fördergelder oder auf Gelder. Also man konnte das natürlich beantragen, man musste sich aber auch erst institutionalisieren. Und für viele Schwarze war das verdammt schwer in Bezug auf der Mikroaggressionsebene, die man erlebt in der Schule, Anfeindungen mit N-Wort, M-Wort, Auseinandersetzungen im alltäglichen Leben, was ich ja auch als alleinerziehende Mutter erlebt habe, als ich eine Wohnung gesucht habe, wo mir dann der Hausmeister oder hinterher mir zugetragen worden ist, dass ich die Wohnung nicht kriege, weil es gibt ja schon so viele Ausländer, obwohl ich demjenigen erzählt habe, hallo, ich bin hier geboren. Es hat nicht interessiert, ich habe sie nicht gekriegt. Daraufhin hatte ich aber auch Leute, die mich verteidigt haben. Und dann denke ich, das kann doch nicht angehen, dass ich Leute brauche, die mich verteidigen. Ich möchte mich selber verteidigen können. Ich möchte einfach sagen können, ich bin ein Teil der Gesellschaft und ich bin hier und ihr habt gefälligst das zu respektieren. Ja, so, und das sind alles so Punkte gewesen, wo ich gedacht habe, ja, wo kommt denn das her, dass das so ist, dass man immer wieder gefragt wird, wo kommst du denn her? So,
ne? Ja. Ja, tatsächlich ist man ja, also Wilhelmshaven hat ja wirklich auch da eine sehr interessante Stadtgeschichte, war ja preußischer Kriegshafen. Die Geschichte der Stadt ist sehr eng mit der Entstehung der deutschen Marine verbunden. Von dort aus wurden eben auch Truppen eingeschifft, die sich an den deutschen Kolonialkriegen in China und dem heutigen Namibia beteiligt haben, wo eben der Völkermord an den Herero und Nama verübt wurde. Welche Spuren dieser kolonialen Vergangenheit sind denn heute noch in Wilhelmshaven zu sehen?
Wir haben die Christus- und Garnisonskirche und da haben sich schon die Pastoren sehr intensiv mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Wir haben heute noch Namensnennungen, Straßen, die im Kontext damit stehen. Admiral Knorr einer derjenigen. Wir haben heute die Knorrstraße noch in Wilhelmshaven, die weggehört, die eindeutig weggehört. Umbenannt werden muss, weil der Admiral Knorr ein Schlechter in den Kolonien war. Und wir haben den Bonte Kai. Jetzt kann man natürlich sagen, was hat der Herr Bonte und der Kai, Bonte Kai, mit Kolonialismus zu tun? Darum geht es in dem Kontext schon, weil
der spielte eine große Rolle im Nationalsozialismus, ne?
Ja,
der
hat, genau.
Und diese
diese Art Norwegen, zu denken,
ja, und Dänemark verantwortlich
und Menschen herabzuwürdigen, zu stigmatisieren, sie wie bei der Shoah zum Beispiel oder beim Holocaust. Und in dem Moment konnte man sie internieren und ermorden. Das war quasi der Freifahrschein.
Ja.
Und solche Geschichten finden wir immer wieder. Mhm. Die haben wir in den Kolonien gefunden.
Ja.
Also sprich jetzt auch in der Kolonie, wo die Namas und Hereros ja letztendlich in die Wüste getrieben worden sind. Mhm. Es gab nachweislich auch dort schon damals Internierungslager für schwarze Menschen.
Mhm.
Das war alles immer wieder dieselben Handhabungen, um Menschen zu brechen, herabzuwürdigen, zu marginalisieren, sie zu behandeln wie Abfall, wie Hunde, wie Tiere.
Mhm.
Und diese Art des Umgangs finden wir in verschiedenen geschichtlichen Epochen immer wieder.
Ja.
Und wenn man das in Zusammenhang setzt und sich fragt, wieso ist das denn so, dann kommt man immer dahinter, dass es immer was mit Wirtschaft zu tun hat, mit wirtschaftlichen Interessen zu tun hat, mit Geld vor allen Dingen zu tun hat. Und Geld ist Macht, das wissen wir. Und ich weiß nicht, ob das in der DNA des Menschen liegt, dass er immer das vermehren will, was er am wenigsten hat. Und dass er sich nicht damit zufrieden geben kann, mit dem, was er schon hat, sondern dass er immer expandieren will. Aber das ist auch die Philosophie des Kapitalismus. Und das sind alles so Sachen, die halt auch tatsächlich, die findet man schon vor 500 Jahren wieder.
Mhm.
Ja? Und das ist halt genau der Punkt, wo ich sage, da, wenn man diese Sichtachse öffnet, dann hat man auch eine Chance, gesellschaftlich Dinge kritisch zu hinterfragen. Da kann man sich die Frage stellen, was hat Klimaungerechtigkeit mit kolonialen Kontinuitäten und Strukturen zu tun oder mit Postkolonialismus? Wie gehen wir mit Entwicklungshilfe um?
Mhm.
Was ist überhaupt Entwicklungshilfe? Wir beuten den Kontinent aus und uns ist gar nicht bewusst, dass der Reichtum Europas letztendlich tatsächlich genau auf diese Eroberungsgeschichte zurückzuführen ist und auf den Kolonialismus und auf fürchterliche Barbarei.
Mhm.
Und wir gehen hin und heben diese Leute noch in den Adelsstand.
Ja, nochmal zurück zur Arbeit des runden Tisches. Also ihr macht da, also zum einen hast du ein großes Netzwerk aufgebaut mit verschiedenen Museen, mit der Stadt Oldenburg. Ihr macht Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit, wollt das Thema sozusagen in die, also Kolonialgeschichte Wilhelmshavens aufarbeiten, in die Öffentlichkeit tragen.
Ja, also das ist ja schon lange ein Thema auch für die ISD.
Mhm.
Also schon weitaus vor dem Tod von George Floyd gab es immer wieder auch den Versuch in Berlin, die M-Straße umzubenennen. Und das ging immer mal wieder durch Gazetten. Wir haben immer wieder auf Werbungen aufmerksam gemacht, die rassistisch waren, wie von Benetton und zum Beispiel die Dickmannsküsse, die umbenannt worden sind von N-Küsse in Dickmannsküsse. Also es gibt schon eine sehr klare Geschichte, die ist halt nur nie so publik gewesen. Und nach dem Tod von George Floyd, also und auch aufgrund der Globalisierung, dass jetzt einfach auch mehr schwarze Menschen hier wiederzufinden sind in Deutschland, hat es eine Dynamik und eine Fahrt aufgenommen, die unserer Bewegung auch sehr, sehr gut tut und die einfach auch klar aufzeigt, dass es wichtig ist, sich mit diesen Themen auch jetzt gerade im Zuge der Globalisierung auseinanderzusetzen. Ja, und wir haben ein Netzwerk aufgebaut. Dank Globalisierung und Internet konnte ich viele Schwarze finden, auch über den Social-Media-Kanälen, den üblichen. Und so haben wir uns connected, zusammengetan, eine Verbindung aufgebaut und überlegt, was wollen wir? Wollen wir? Und meine Idee war dann halt einfach zu sagen, lasst uns doch ein Netzwerk gründen. Dieses Netzwerk heißt DECOL. Für uns ist es halt wichtig, Aufklärungsarbeit zu machen. Das heißt, das, was in Oldenburg funktioniert an Veranstaltungen, an Aufklärung, an Empowerment, an Fortbildung, Weiterbildung, das funktioniert in Wilhelmshaven genauso wie in Bremen. Und dann haben wir gesagt, warum sollen wir das Rad neu erfinden? Wir können das auch vernetzt immer weitergeben. Und das ist die Idee, die dahinter steckt. Jetzt ist es ja auch so, dass der ländliche Bereich immer schwer zugänglich war und ist in Niedersachsen. Aber auch da gibt es viele Schwarze, die wirklich im ländlichen Gebiet wohnen, die regelmäßig auf mich zukommen, die Rassismuserfahrungen machen in Kindergärten, in Schulen, die Eltern genauso wie die Kinder und die einfach auch Anlaufstellen brauchen, und zwar unabhängige Anlaufstellen. Und die gibt es noch zu wenig.
Okay, also das heißt, DECOL ist ein Netzwerk, das für BIPOCs sozusagen von BIPOCs für BIPOCs geschaffen wird. Bekommt ihr auch Rückmeldungen oder vernetzt ihr euch auch sozusagen mit der Mehrheitsgesellschaft oder wie werdet ihr wahrgenommen?
Das ist ja auch der Versuch mit den Initiativen. Also wir haben ja, ich habe den runden Tisch ja ins Leben gerufen, um genau mit der Zivilgesellschaft und auch mit Institutionen einen Diskurs einzugehen und das zu hinterfragen, was war denn da? Und ich bin da auf sehr offene Ohren auch gestoßen. Das hat mich also sehr gefreut auch gleichzeitig und habe da auch viele tolle Unterstützer. Also das Deutsche Marinemuseum, das Küstenmuseum, die WTF in Wilhelmshaven. Also
WTF?
Ja, Wilhelmshavener Freizeit- und Tourismus GmbH.
Okay.
Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat das damit zu tun? Aber das hat ganz viel damit zu tun, weil es geht ja auch um eine Außenwirkung einer Stadt.
Ja, um Selbstverständnis
eine,
auch von der Stadt.
Repräsentative Wahrnehmung der Stadt. Und ja, jetzt haben wir vorhin über den Bonderkai gesprochen. Wir haben über die Straßenbenennungen gesprochen, die manche kritisch zu betrachten sind, öffentliche Gebäude, die geschichtlich einen Wert darstellen, einfach auch, sowohl was die Entstehung von Wilhelmshaven auch betrifft, als auch jetzt für die nachfolgenden Generationen wirklich ein unheimlich wichtiger Wert darstellen und wo man tatsächlich auch sagen kann, wir könnten ja kolonial orientierte Stadtführungen zum Beispiel machen. Ne? Also Führungen, die sich ganz kritisch mit dem Kolonialismus und mit der zeitlichen Epoche auseinandersetzen. Und da hat man dann in dem Moment natürlich auch wieder die touristische Ebene.
Wie sind so deine Erfahrungen? Wie offen sind die Menschen? Also ich meine jetzt wirklich die breite Öffentlichkeit, nicht so Institutionen wie Museen beispielsweise in Wilhelmshaven dafür, sich mit der kolonialen Vergangenheit auseinanderzusetzen?
Es ist eine schwierige Arbeit in Wilhelmshaven, muss man dazu sagen, weil es oft dieselben Protagonisten sind, die immer schon ein Interesse hatten an, an solche gegenwartskritische Auseinandersetzung. Und es ist schwierig, Menschen dahin zu bewegen, da auch wirklich kritisch zu schauen. Ich glaube, wenn wir aber als Vorreiter vorleben, was das sein kann oder welche Dimension das einnehmen kann, kann ich mir vorstellen, dass einige dann vielleicht neugierig werden und dann auch mal gucken und sagen, okay, das ist eigentlich gar nicht mal so uninteressant, da zu schauen.
Gibt es irgendwas, was du loswerden möchtest für die Menschen, die Grünkohl mit Peter hören, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
Oh, was gibt's? Also finde ich das unheimlich gut, dieses Format. Mir macht das Freude. Ich finde das total spannend, weil
das freut mich.
Weil man sehen kann, wie vielfältig eine gesellschaftliche Struktur sein kann mit den Menschen, die sie bereichern. Und dass man davon profitieren kann, total. Ja, dass viele Menschen viele Ideen haben können, gute Ideen haben können, die man umsetzen kann. Und das ist genau der Punkt von Pluralität und Diversität. Und dann braucht man tatsächlich keine Partizipation mehr, sondern man muss es einfach zulassen. Man muss es einfach zulassen.
Plattformen schaffen.
Ja, Plattformen lassen und zulassen und einfach auch sagen, ja, spannend. Und man darf ja neugierig sein. Ich habe jetzt letztes Mal in der Fortbildung jemand gefragt, ja, darf ich denn jetzt keinen mehr fragen, woher er kommt? Doch, man darf fragen, man darf auch neugierig sein, man soll sogar neugierig sein, man soll sogar fragen. Aber die Frage ist doch, in welchem Kontext frage ich jemanden?
Ja.
Ja, wenn ich weiß, denjenigen sehe ich am Bahnhof nie mehr wieder.
Ja.
Und der will dann plötzlich wissen, sagen Sie mal, wer war denn jetzt schwarz, Ihre Mutter oder Ihr Vater? Und wenn man dann so ein bisschen keck antwortet, ja, kennen Sie die? Und dann sind Sie doch nicht so empfindlich. Also ne, so eine Antwort bekommt man dann und dann ist man gleich empfindlich. Und. Also man muss sich halt einfach die Frage stellen, wann stelle ich welche Fragen und wie stelle ich sie?
Genau, das Wie finde ich ist auch sehr, sehr wichtig. Ja.
Und wichtig ist ja auch erstmal eine persönliche Beziehung zu einem Menschen herzustellen. Und dann darf man auch, glaube ich, alles fragen. Nur ob man auf alles eine Antwort bekommt. Manchmal muss man sich damit abfinden, dass es manchmal keine Antworten gibt.
Ja. Okay, vielen Dank, liebe Wilma, für das Gespräch, für deine Offenheit und viel Erfolg für eure Initiative Decoy und für den runden Tisch.
Herzlichen Dank.
Das war das Gespräch mit Wilma Niari. Mich beeindrucken Wilmas Tatendrang und ihre positive Energie. Jüngstes Beispiel, das Projekt Decoy Nordwest, das Zusammenhänge zwischen Alltagsrassismus und kolonialen Kontinuitäten aufzeigen will. Außerdem habe ich sehr viel gelernt über die Stadtgeschichte von Wilhelmshaven, die so eng verknüpft ist mit den deutschen Kolonialkriegen in Afrika und China und mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Norwegen und Dänemark während des Zweiten Weltkriegs unter dem Befehl von Friedrich Bonte, nach dem noch heute der Bonte-Kai in Wilhelmshaven benannt ist. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Grünkohl mit Peter. Nächstes Mal geht es um die Konsequenzen des Krieges in der Ukraine, der sich Ende Februar zum ersten Mal jährt. Hört also gerne auch beim nächsten Mal wieder rein. Abonniert uns beim Podcatcher eurer Wahl. Mein Name ist Eva Völker. Bis zum nächsten Mal.